Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau. Und weil wir euch nicht spoilern wollen, sind alle Triggerwarnungen in der Folgenbeschreibung. Aber wer Bedenken hat, bitte nachschauen, dann lieber gespoilert als getriggert.
Einmal im Monat stelle ich dir einen Fall der besonderen Art vor. Es wird mysteriös, es wird spannend und manchmal auch etwas unheimlich. Willkommen beim Freaky Friday.
Freaky Friday.
Noch eine kurze Info vorab. In der Einleitung meines Falls füge ich manchmal ein paar Details hinzu und lasse dafür andere weg. Das mache ich aber nur in der Einleitung. Ich möchte dir dadurch ein bisschen ein Gefühl geben für die Menschen, ihre Geschichte und ihr Leben. Nennen wir es künstlerische Freiheit. Gut, los geht's. Wir befinden uns im Jahr 1922 in Deutschland, genauer gesagt in Oberbayern. Es ist noch früh am Morgen, die meisten Dorfbewohner schlafen noch, doch Cecilia ist bereits wach. Müde streckt sie ihre steifen Glieder und gähnt einmal herzhaft, bevor sie aufsteht und sich für den Tag bereit macht. Die rechte Bettseite ist leer, ihr Mann ist bereits im Stall und versorgt die Schweine und Hühner. Cecilia stellt sich vor den kleinen Spiegel, kämmt ihr graues Haar und bindet es sorgsam zu einem Knoten im Nacken zusammen. Dann geht sie in die Küche, holt Brot, Schinken und Eier und beginnt ein Frühstück für ihre Familie vorzubereiten. Der Teekessel gibt einen pfeifenden Ton von sich, als das Wasser zu kochen beginnt. Sie gießt sich eine Kanne Tee ein und geht mit einer Tasse in der Hand zum Küchenfenster. Als sie hinausblickt, sieht sie, wie langsam die Sonne hinter den Baumwipfeln aufgeht und den Himmel leuchtend rosa färbt. Mit einem leisen Knarren öffnet sich die Küchentür hinter ihr und ihre Tochter mit den zwei Enkelkindern kommt herein. Cecilia lächelt die drei liebevoll an. Was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, es wird der letzte gemeinsame Morgen sein. Und hiermit, Wahnsinn, liebe Sina, begrüße ich dich zu meinem Fall. Zum Gutshof Hinterkaifeck. Sagt dir das was? Kennst du den Fall vielleicht?
Ja, haben? Mir sagt es was. Und zwar ein amerikanischer Podcast.
Mhm.
Murder with my Husband.
Okay.
Die haben den Fall mal vor Urzeiten.
Spannend, dass das ein amerikanischer Podcast
war. Ja, und es war so witzig anzuhören, wie die das Ganze ausgesprochen haben.
Ja.
Aber ich kann mich...
Sehr gut, wenn du dich nicht mehr so genau erinnern kannst. Dann, das ist gut. Der Gutshof Hinterkaifeck liegt eingebettet zwischen Wäldern und Wiesen. Die nächsten Nachbarn befinden sich ca. 300 Meter entfernt in der Siedlung Gröbern.
Wundervoll.
Die damals um die 60 Einwohner hatte. Der nächste größere Ort ist ca. 2,5 Kilometer entfernt und heißt Weidhofen. Der Hof lag also durchaus etwas abgelegen. Hinterkaifeck ist übrigens nur die lokal übliche Bezeichnung des Hofs. Die offizielle Adresse lautete Gröbern Nummer 27,5. Fand ich auch lustig.
Wo war die andere Hälfte?
Ich weiß. Ich habe mir das dann auch auf Google Maps so ein bisschen angeschaut, bin dann mit Street View ein bisschen herumgelaufen und habe dann gesehen, dass es auf der anderen Seite, also über dem Hügel drüber sozusagen, eine kleine Siedlung gibt, die Kaifeck heißt. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Hof vielleicht deswegen so genannt wurde, weil er hinter der Siedlung Kaifeck.
Und da steht ein halbes Haus.
Und da steht ein ganzer Hof. Auf diesem Hof wohnen das Ehepaar Andreas und Cecilia Gruber, 64 und 72 Jahre alt. Ihre verwitwete Tochter Victoria Gabrielle, 35 Jahre alt. Und die zwei Kinder von Victoria, Cecilia 7 Jahre und Josef 2 Jahre alt. Die kleine Cecilia wird dann in den Artikeln und Berichten immer wieder Zilli genannt. Das mache ich ab jetzt auch so, weil es sonst ein bisschen verwirrend werden könnte mit den zwei gleichen Namen. Am 31. März 1922 tritt die Magd Maria Baumgartner, 45 Jahre alt, ihren Dienst bei den Grubers an. Also der Hof war ziemlich, nicht herrschaftlich, aber die hatten schon Geld. Ja. Also die konnten sich das schon leisten, dass sie sich eine Magd anstellen. Sie hatten auch scheinbar davor schon eine und die Maria ist jetzt halt neu eingestellt worden am 31. März. Somit leben zu diesem Zeitpunkt 6 Personen auf dem Hof. Die Grubers, ihre Tochter Victoria, deren Kinder Josef und Silly und die Magd Maria. Und Sina, ich bin ein sehr visueller Mensch, deshalb habe ich dir da was gezeichnet, das hilft dir vielleicht ein bisschen. Mir hat es tatsächlich geholfen, besser mitzukommen. Das ist jetzt ein Grundriss des Hofs. Das wird dann später noch wichtig.
Okay.
Gut.
Das ist eigentlich ein L, was auf dem Kopf steht. Und ganz am Anfang ist der Wohnbereich mit 2 Haustüren. Dann ist dazwischen der Stall. Dann kommt die Scheune mit einem Nordtor. Und dann geht's nach rechts und da ist das Maschinenhaus. Und da ist das Osttor und das Südtor. Und vor dem Wohnbereich ist ein kleiner Gemüsegarten.
Mhm.
Ja, cool.
Gut. Springen wir jetzt einen Tag nach vorne. Es ist Samstag, der 1. April. Die Eltern arbeiten und die Kinder sitzen in der Schule. Früher war es ja ganz normal, dass Kinder auch am Samstag zur Schule gingen. In Deutschland wurde die 6-Tages-Woche in der Schule tatsächlich erst 1990 komplett abgeschafft. Und dann wollte ich noch wissen, ab wann eigentlich die allgemeine Schulpflicht in Deutschland festgelegt wurde. Das war bereits 1919, also 3 Jahre vor unserem Fall. Das bedeutet, die 7-jährige Zilli sollte jetzt eigentlich auch in der Schule sitzen. Aber ihr Platz bleibt leer. Genauso wie am darauffolgenden Montag und Dienstag. Man muss dazu sagen, es war damals auch nicht so einfach, eben mal die Eltern anzurufen. Es gab schon vereinzelt Telefone, der Gutshof Hinterkaifeck besaß jedoch keines. Zudem wurde den Bewohnern des Hofes nachgesagt, sie seien eher zurückgezogen und eigenbrötlerisch. Die LehrerInnen haben sich also schon gewundert, aber man hat dem nicht so große Bedeutung zugeschrieben.
Ja, auch was ich weiß, da war zwar die Schulpflicht, aber das war jetzt nicht so wie heute, wenn die Kinder fehlen, dass man Entschuldigung oder so bringen muss, sondern etwas lockerer das Ganze. Weil wenn die gearbeitet haben am Hof, dann haben die gearbeitet am Hof.
Genau, und es war auch ziemlich lange so, dass es auch gar nicht genug Schulen und Lehrer gab. Also es gab zwar diese offizielle Schulpflicht ab 1919, aber erst später wurden genug Schulen gebaut, dass genug Kapazität überhaupt da war.
Ja, das gibt's auch die ganzen Geschichten von unseren Eltern, dass sie 20 Kilometer
Fuß
in die Schule gegangen sind, durch tiefsten Winter und Schneesturm.
Bei 2 Meter Schnee mit Schlittschuhen und ein Bär hätte sie fast gefressen.
Ja.
Ja.
Das waren die Abenteuer von unseren Eltern.
An diesem Samstag sind auch 2 Kaffeeverkäufer unterwegs. Du kannst dir das ein bisschen so vorstellen wie einen Staubsaugervertreter. Die gehen da von Haus zu Haus und versuchen ihren Kaffee an die Menschen dort zu verkaufen. Sie kommen dann im Laufe des Tages auch am Gutshof Hinterkaifeck vorbei. Sie klopfen mehrmals an die Tür, aber niemand öffnet. Alles bleibt ruhig. Am Samstagabend geht der Zimmermann Michael Pöckel an dem Hof vorbei. Dort wird er von einem Unbekannten mit einer Taschenlampe geblendet. Er kann also das Gesicht der Person nicht erkennen. Die unbekannte Person verschwindet auch schnell wieder. Als er da über diesen Hof blickt, sieht er, dass im Backofen Feuer brennt. Ich dachte nämlich zuerst, das ist ein Backofen in der Küche, habe dann aber weiter gelesen und genauer recherchiert. Und das war scheinbar ein Backofen, der so auf dem Hof steht und nur angefeuert wird, wenn man Brot bäckt oder das Wasser anheizen möchte. Und das stand halt so draußen. Dem Michael kommt das alles auch etwas komisch vor, aber es ist schon spät und dunkel, also geht er nach Hause.
Würdest du nachschauen?
Nein. Ich dachte mir im ersten Moment so,
warum hast du nicht
warum ist er dann dem Typen nicht nachgegangen? Aber ich hätte es auch nicht gemacht. Ich hätte mir gedacht, irgendwie schräge Situation, hätte mich umgedreht und wäre auch nach Hause gegangen.
Ja.
Ja.
Ich glaube, ich habe Jungwohl gefühlt, dass ich dann auf die Spur gehe und
ja,
wir wären wahrscheinlich gerade beim Abendessen oder sonst was und
ja.
Gehe denen dann auf die Nerven.
Ich meine, das mit der Taschenlampe, aber war vielleicht ein bisschen seltsam, dass der danach gleich abgehauen ist. Aber wie gesagt, schräge Situation und dann geht man halt wieder.
Ja.
Ja. Sonntag, 2. April. Freundinnen von Victoria wollen diese zum Gottesdienst abholen. Treffen Hinterkaifeck, aber verlassen an. Auch in der Kirche fiel das Fehlen der Familie auf, da sie sonst immer am Sonntag gemeinsam in die Kirche gingen.
Nein, 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 nein.
Montag, 3. April. Josef Meyer ist der Postschaffende im Ort. Das ist jemand, der einfache Arbeiten bei der Post verübt, wie zum Beispiel Zeitungen auszutragen. Und genau das macht er auch heute. Als er am Gutshof Hinterkaifeck ankommt, steckt er wie immer die Zeitung ans Küchenfenster. Als er dabei einen Blick durchs Fenster wirft, fällt ihm etwas auf. Irgendwas passt nicht ins Bild. Und ich glaube, dieses komische Gefühl kennen wir ja alle, wenn man in einen Raum kommt und irgendwas fällt aus dem Raster, aber man kann es in dem Moment nicht so richtig festmachen. Das Unterbewusstsein hat schon zwar gecheckt, da stimmt was nicht, aber es ist nur sein Gefühl. Und Josef Meyer hatte wohl genau so ein mulmiges Gefühl. Denn der Kinderwagen, der sonst immer in der Küche steht, ist nicht da. Und auch das kleine Kind, das sonst immer im Wagen sitzt und hin und her schaukelt, lächelt ihm heute nicht entgegen. Dienstag, 4. April. Der Monteur Albert Hofner kommt am 4. April gegen 9 Uhr morgens am Gutshof Hinterkaifeck an, um die Zylinderkopfdichtung eines Dieselmotors zu reparieren. Vorher unterhält er sich noch etwa 30 Minuten lang mit dem Bürgermeister Greger und teilt diesem mit, dass er auf dem Weg nach Hinterkaifeck sei. Als er am Hof ankommt und diesen leer vorfindet, geht er um das Haus herum, um nach den Hausbewohnern zu schauen. Dort findet er die Hintertür verschlossen vor, er blickt durch das Küchen- und Stahlfenster und hört dabei das Bellen des Hundes aus dem Hausinneren.
Ach, dem Hund geht's gut. Dem Hundi geht's gut.
Er setzt sich dann unter einen Apfelbaum und wartet erstmal. Als nach einer Stunde immer noch niemand auftaucht, beschließt er, sich selbst Zutritt zu der Motorenhütte an der Nordseite des Gebäudes zu verschaffen. Dort repariert er dann den Motor 4,5 Stunden lang. Ich fand das irgendwie ein bisschen bizarr. Also, aber ich glaube, damals war das auch was anderes.
Doch. Ein Dorf, wo sich jeder kennt.
Ja, ja. Aber ich fand die Vorstellung trotzdem lustig, wie er da, ja, okay, dann sperre ich mir das halt selber auf und repariere den erstmal. So. Zufrieden mit seiner Arbeit stellt er den Motor wieder ab, verstaut alles und verschließt die Tür zur Motorhütte. Dann geht er noch einmal durch den Garten in den Hofraum, beziehungsweise in den Innenhof. Erst jetzt bemerkt er, dass die Scheunentür komplett offen steht. Er nähert sich der Tür, geht jedoch nicht in das Gebäude hinein. Hofner dreht sich um und geht wieder zurück am Wohnhaus entlang auf die Haustür zu. Vor der Haustür sieht er nun den immer noch bellenden Hund angeleint dasitzen. Er rüttelt an der Haustür, doch auch jetzt ist sie verschlossen. Er geht zurück zu seinem Fahrrad, welches er am Morgen an der Nordseite des Gebäudes abgestellt hat und fährt gegen 14.30 Uhr zurück nach Gröbern. Dort trifft er die Schlittenbauertöchter Victoria und Maria. Also mit der Namensgebung waren sie dort auch nicht sehr kreativ, weil es ist schon wieder eine Victoria und Maria. Und teilt ihnen mit, dass der Motor jetzt wieder funktioniert und auf Hinterkaifeck leider niemand anzutreffen sei. Diese sagen das ihrem Vater, Lorenz Schlittenbauer. Und dieser wiederum schickt dann seine zwei Söhne los, die auf dem Gutshof nach dem Rechten sehen sollen. Als gegen 15.30 Uhr die zwei Söhne ergebnislos von Hinterkaifeck zurückkommen, beschließt Lorenz Schlittenbauer, die Sache jetzt selbst in die Hand zu nehmen. Er, seine zwei Söhne und zwei weitere Nachbarn gehen jetzt gemeinsam zum Hof zurück. Als sie dort ankommen, betreten die erwachsenen Männer die Scheune. Durch die offene Tür zum Maschinenhaus gehen die drei Männer in das Gebäude. Die nächste Tür zur Scheune ist verschlossen und wird aufgebrochen. Was sie dort finden, werden die drei wohl so schnell nicht mehr vergessen. Vor ihnen liegen vier leblose Körper. Alle haben schwere Kopfverletzungen und wirken schlimm zugerichtet. Lorenz Schlittenbauer geht alleine weiter durch den Stall und in das Wohngebäude. Dort schließt er mit dem Haustürschlüssel von innen auf und lässt die anderen zwei Männer rein. Sie finden im Schlafzimmer und in der Kammer die weiteren Leichen des kleinen Josef und der Magd Maria. Und Sine, bevor ich jetzt weiter erzähle, ist dir vielleicht, abgesehen davon, dass das alles schlimm ist, aber ist dir vielleicht schon eine kleine Ungereimtheit aufgefallen?
Ja, zum einen waren, also ich gehe davon aus, dass jedes Mal, wenn irgendwer an der Tür geklopft hat und niemand aufgemacht hat, dass die schon tot waren.
Mhm.
Ich gehe davon aus, es ist die Familie, keine fremden Leichen.
Mhm.
Der Hund wurde offensichtlich angekettet und versorgt. Dem ging es gut.
Der war ja, also ich habe ja zuerst erzählt, als er ankam,
ja,
war der Hof leer und er hörte das Bellen des Hundes aus dem Hausinneren.
Dann hat ihn wer rausgelassen.
Mm.
Dann hat der Ofen gebrannt.
Ja, das war schon davor, aber jetzt nur dieser, aber ja, klar, das war auch eine Ungereimtheit. Und ich
Stopp. Hast du nicht gesagt, die Tür vorher war offen?
Ja. Gut aufgepasst.
Da.
Sehr gut. Genau. Ihm fiel ja auf, dass das Scheunentor offen stand. Er ging ja nicht hinein. Ihm ist es nur aufgefallen. Und als die drei Männer zurückkamen, mussten sie es ja aufbrechen.
Da hat dazwischen wer zugesperrt.
Scheint so.
Fühl mich gerade richtig schlau, weil ich das nochmal esse.
Der Bürgermeister Greger wird benachrichtigt und verständigt die Polizei. Zusätzlich wird die Kriminalpolizei München kontaktiert.
Zminger!
Bevor die Kripo aus dem 70 Kilometer entfernten München ankommt, haben sich bereits viele Schaulustige versammelt und dadurch vermutlich unbewusst Spuren am Tatort zerstört. Mittwoch, 5. April. Die Kripo München führt erste Vernehmungen durch. Befragt werden Schlittenbauer, Pöll und Siegel, das waren die drei Männer, die die Leichen gefunden haben, Franziska Schäfer, das ist die Schwester der Magd Maria, Cecilia Starringer, das ist die Halbschwester von Viktoria und die Tochter von Cecilia, aber die Stieftochter von Andreas.
Okay.
Kommst du noch mit?
Nein. Mit wem ist die verwandt? Mit jedem?
Also die zwei Grubers, das war ja Cecilia und Andreas. Ja. Die Cecilia ist ja um einiges älter als Andreas, ich glaube 9 Jahre oder sowas. Und die hatte davor schon einen Mann und Kinder. Und diese Cecilia Starringer ist eben dieses Kind aus der ersten Ehe.
Okay.
Es ist jetzt für die Geschichte eigentlich nicht wichtig, aber nur, dass das weiß.
Viele Cecilias und Viktorias und
okay. Extrem. Und Bernhard Gruber wurde auch noch vernommen. Das ist der Bruder von Andreas Gruber. Am Donnerstag und Freitag werden die 6 Opfer obduziert. Ein Protokoll dieser Obduktion ist bei den heute noch enthaltenen Akten leider nicht zu finden. Was man jedoch weiß, ist, dass alle 6 Opfer schwere Kopfverletzungen aufweisen. Die meisten waren auf der rechten Schädelseite zu finden. Es wird in den noch verbliebenen Akten von einer Verletzung in Dreiangelform gesprochen, von zerfetztem Fleisch, von einer zertrümmerten Schädeldecke, von sternförmigen Wunden und von einem 4 cm tiefen Loch.
Sind das jetzt einfach gesammelt sämtliche Verletzungen von allen Leichen? Oder?
Das waren jetzt nicht alle. Das waren die Verletzungen, die am meisten Fragen aufwarfen bei den Gerichtsmedizinern. Viktoria weist zudem Würgemale am Hals auf. Das kleine Mädchen Zilli war als einziges Opfer nicht sofort tot. Man fand büschelweise herausgerissene Haare, die auf einen Todeskampf über mehrere Stunden hindeuten. Diese merkwürdigen Verletzungen... Es tut mir leid. Diese merkwürdigen Verletzungen gaben den Gerichtsmedizinern Rätsel auf. Eine Tatwaffe konnte zuerst nicht gefunden werden. Wie es damals bei ungeklärter Mordwaffe nicht unüblich war, wurden den Kopfern die Köpfe abgenommen. So erhielt man sich die Möglichkeit, auch im Nachhinein. Also für alle, die nur zuhören, ich lache über den entsetzten Gesichtsausdruck von Sina. Ja, ich konnte es auch kaum fassen, aber es war anscheinend damals gang und gäbe, dass man denen die Köpfe abnahm und dann verwahrte.
Klar.
Ja. So erhielt man sich die Möglichkeit, auch im Nachhinein eine Zuordnung zur Tatwaffe machen zu können und dadurch vielleicht einen Täter zu überführen. Ein Jahr später wurde der Hof Hinterkaifeck abgerissen, weil da einfach auch niemand mehr drin wohnen wollte. Und dabei fand man im Dachgeschoss unter einer Diele eine blutverschmierte Reuthaue. Und Sina, falls du dich jetzt fragst, was das ist.
Ich benutze das jeden Tag.
Ich habe da noch eine Zeichnung für dich.
Oh, okay. Okay. Schön. Schön gezeichnet. Ich blende es euch wieder ein. Für alle, die was zuhören, das ist...
Beschreib's mal für uns.
Naja, jeder kennt doch so diese Heusicheln, die was gibt, oder? Da, wo man früher auf dem Feld gestanden hat und die Felder...
Du meinst die Sense.
Sense, genau. Mhm. Und es sieht so ähnlich aus wie eine Sense, nur dass da oben das Metallteil nicht gebogen ist, sondern eigentlich gerade und so Zacken hat.
Nein, es hat keine Zacken.
Du hast einen Mund gemalt?
Welche Zacken meinst du?
Da!
Nein, das soll nur dunkel sein.
Oh, okay. Es hat eine Schattierung.
Es hat eine Schattierung.
Okay, aber es ist oben gerade, hat einen Holzgriff und Schrauben.
Mhm.
Ich kann jetzt die Größe schlecht einschätzen.
Das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. Ich kenne es vom Foto. Der Stiel ist schon ziemlich lang und ein bisschen gebogen, also wie so ein Halbmond.
Mhm.
Das habe ich jetzt da vielleicht nicht so gut hinbekommen. Und dieser Metallstielteil ist, glaube ich, so 20 Zentimeter lang.
Okay.
Glaube ich. Die Untersuchung in der Gerichtsmedizin hatte ergeben, dass es sich dabei um die Tatwaffe handelte. Es waren daran neben Blut auch noch Haare von Menschen und Tieren gefunden worden. Das Werkzeug selbst hatte einige auffällige Eigenschaften, die mit den Verletzungsmustern übereinstimmten. Die Haue wurde in ganz merkwürdiger Weise an dem Stiel mittels einer Schraube befestigt. Die Schraube steht etwa 1 Zentimeter über die Schraubenmutter hervor. Durch diese Schraube werden bei den Schlägen offenbar diese rätselhaften Verletzungen verursacht. Eine Reuthaue wird normalerweise zum Ausgraben von Wurzeln verwendet, früher auch zum Schlachten von Kleintieren. Die 6 Opfer wurden in der Nacht vom 31. März auf den 1. April getötet. Eine genaue Tatzeit konnte nicht festgestellt werden. Also du hattest recht, die waren die ganze Zeit schon tot. Und die Frage, die wir uns, glaube ich, jetzt alle stellen, ist, was zum Teufel ist hier passiert?
Ja, wer bringt eine ganze Familie und die Magd um und kommt dann regelmäßig zurück, um sich um Haus und Hof zu kümmern?
Das ist hier die Frage, ja. Um diesen Fall ranken sich wirklich unfassbar viele Theorien. Ich habe jetzt mal versucht, das Wichtigste für uns zusammenzufassen. Es hätte wirklich noch viel mehr gegeben. Wirklich teilweise auch richtig absurde Sachen. Aber das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Also fangen wir an mit den Theorien. Jahrelang gingen die Ermittler von einem Raubmord aus. Neben einem Zimmer, das offensichtlich durchsucht wurde, fanden die Ermittler heraus, dass sich der oder die Täter auch nach der Tat noch eine Weile am Hof aufhielten, wie du schon richtig gesagt hast. Die Tiere im Stall waren versorgt und in der Räucherkammer fand man einen frisch aufgeschnittenen Schinken.
Ja, ich habe auch immer Hunger, wenn ich eine ganze Familie ausgelöscht habe. What the fuck?
Ja. Es ist so absurd. Stell dir vor, der sitzt da und versorgt noch die Tiere.
Er weiß ja ganz genau, was er getan hat.
Schneidet sich nur ein Stückchen Schinken runter, lässt es sich schmecken.
Kümmert sich um den Hund, bindet ihn an, sonst läuft er ja weg.
Ja. Diese Ruhe muss man haben. Zudem fand man in einem Heuhaufen 2 Mulden, die so aussahen, als hätte eine oder mehrere Personen darin gelegen.
Ach so, wir kümmern uns um den Hof, wir haben die ganze Familie umgebracht, aber wir können nicht im Bett schlafen.
Es gibt Grenzen, Sina.
Nein,
ja, Grenzen.
Grenzüberschreitung, offensichtlich. Das ist Privatsache.
Ja. Schnell gerieten Vorbestrafte und umherziehende Tagelöhner ins Visier der Ermittler. Das Motiv geriet aber zunehmend ins Wanken, nachdem in einem Schrank Schmuck sowie Gold- und Silbermünzen gefunden wurden. Doch schon an den Tagen vor der Tat häufen sich merkwürdige Vorkommnisse rund um den Hof. So berichtete Andreas Gruber von Fußspuren im Schnee, die zum Hof hin, aber nicht von ihm wegführen. von Einbruchsspuren und von Geräuschen auf dem Dachboden. Auch der Haustürschlüssel war der Familie abhanden gekommen. Gruber durchsuchte den ganzen Hof, konnte ihn aber nicht wiederfinden. Sina, jetzt weiß ich gleich, ob du weiterhin gut aufgepasst hast, denn dann müsste dir eigentlich wieder etwas komisch vorgekommen sein.
War da nicht einer dabei, der was vom Stall aus ins Haus gegangen ist und aufgesperrt hat?
Mhm. Sehr gut.
Dann hatte ja der den Schlüssel.
Der hat behauptet, der Schlüssel steckt von innen, aber da kommen wir, glaube ich, noch dazu.
Brain.
Mhm. Sehen wir uns jetzt die Verdächtigen an. Karl Gabriel, der verstorbene Ehemann von Victoria Gabriel, also die Tochter der Grubers.
Ist von den Toten auferstanden, oder was?
Offiziell im Ersten Weltkrieg gefallen. Doch sein Tod wird angezweifelt. Karl soll erfahren haben, dass seine Frau nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Zilli erneut schwanger wurde. Diesmal angeblich von ihrem Vater, Andreas Gruber.
Eww.
In einem Akt der Rache soll Karl heimlich zurückgekehrt und die gesamte Familie ermordet haben. Was diese Theorie befeuert, immer wieder gab es Menschen, die behaupteten, Karl Gabriel nach dem Krieg gesehen zu haben. Einige glaubten sogar, er habe seine Identität mit der eines gefallenen Kameraden vertauscht, um unterzutauchen.
Ja, aber was war der Grund, um unterzutauchen? Wollte er nicht zurück?
Ich
wollte sein Vater sein?
Es gab da nicht mehr Informationen dazu. Aber ja, wie gesagt, es ranken sich so viele Theorien um diesen Fall. Ich habe jetzt die herausgepickt, die am öftesten vorgekommen sind in allen Berichten, Zeitungsartikeln,
ja.
Reportagen, Dokumentationen. Ich habe alles Mögliche dazu konsumiert.
Ja, aber ich denke mir, dass das passiert ja ganz, ganz oft, sobald sich irgendwie so ein Mythos um eine Familie oder eine Person rankt. Und dann Beispiel Michael Jackson, Kurt Cobain und so weiter. Die hat man ja, Elvis Presley, die hat man ja auch schon 100 Mal noch gesehen danach.
Und da kommt ja immer noch mehr dazu.
Eben.
Also dieser Fall ist ja über 100 Jahre alt und das im Laufe der Zeit immer, dann ist jemanden irgendwas eingefallen plötzlich, was er nicht da gesehen hat vor 20 Jahren. Und
Augenzeugenberichten und so.
Ja, genau. Was jedoch unbestritten ist, zwischen Victoria und ihrem Vater Andreas bestand tatsächlich eine inzestuöse Beziehung. Und das mindestens seit Victoria 16. Lebensjahr. 1915 wurden beide dafür verurteilt. Andreas zu einem Jahr Zuchthaus, Victoria zu einem Monat Gefängnis. Eine Magd will die beiden sogar im Heu erwischt haben. Wir erinnern uns an die zwei Mulden im Heu.
Ja, sie war 16.
Hm.
Minderjährig, das arme Kind.
Ja, absolut. Dann kommen wir zu Lorenz Schlittenbauer. Ein Name, der bis heute untrennbar mit dem mysteriösen Fall hinter Kaifeck verbunden ist. Der Ortsvorsteher von Gröbern hatte einst ein Verhältnis mit Victoria Gabriel, der Mutter des ermordeten kleinen Josef, und galt selbst als möglicher Vater. Obwohl er die Vaterschaft später anerkannte, übernahm er keine Verantwortung. Arsch.
Toll.
Besonders auffällig war sein Verhalten am Tatort. Schlittenbauer betrat als einziger das Haus und öffnete die verschlossene Tür von innen. Angeblich steckte der Schlüssel. Jahre später, 1925, überraschte ihn ein Lehrer am einstigen Hof. Schlittenbauer reagierte erschrocken und erwähnte plötzlich, der Täter habe wohl versucht, die Leichen zu vergraben. Ein Detail, das er vorher nie geäußert hatte.
Ja, wie hätte er denn das auch wissen sollen?
Gar nicht. Ich meine, in der Nervosität sagen Menschen oft viele komische Sachen, aber
ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass die Polizei ihn so gefragt hat, so, ja, wenn da überall zugesperrt war, wie bist du dann ins Haus gekommen? Mhm. Und der Lorenz dann so,
das Schlüssel steckte. Ein weiterer Verdächtiger im Fall Hinterkaifeck. Josef Bertel, ein psychisch auffälliger Bäcker, der bereits 1900...
Psychisch auffällige Bäcker. Warte, ist die Jobbeschreibung. Der mentale Gesundheit ist wichtig.
Ja, es war halt so.
Oh, Entschuldigung.
Alles gut. Josef Bertel, ein psychisch auffälliger Bäcker, der bereits 1921 aus der Heil- und Pflegeanstalt Günzburg geflohen war. Wegen seines Geisteszustands und seiner mutmaßlichen Verwicklung in einem Mord im Jahr 1919 trauten Ermittler ihm auch die Tat von Hinterkaifeck zu. Besonders bizarr, ein Medium will in einer Sitzung anhand eines Fotos ihn als Täter erkannt haben. Nur so als Side-Fact.
Diese Medium-Geschichte, gell? Ich merke das jetzt schon wieder. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. In Deutschland ist ein kleiner Junge verschwunden.
Mhm.
Der ist 10 Jahre alt, glaube ich. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass sie den bis jetzt gefunden haben.
Mhm.
Und auf TikTok poppen überall diese Medium auf,
ja,
die was wissen wollen, dass er wurde in ein Haus gelockt, ihn hat jemand in ein Auto gezerrt, er ist da und dahin gegangen. Und auf der einen Seite, das ist Clickbait, die wollen für das Aufmerksamkeit, dass ein Junge verschwunden ist, was ja, ich furchtbar finde, ob man jetzt daran glaubt oder nicht. Aber das ist, du willst Aufmerksamkeit.
Und es gibt den Eltern oder den Angehörigen jedes Mal falsche Hoffnung.
Ja.
Weil auch wenn du nicht daran glaubst, du machst dir jedes Mal Hoffnung.
Irgendwann, du greifst nach dem letzten, ja, Akt, was du noch hast, und wenn das und ein Problem ist oder...
finde ich so schrecklich, weil da mit den Gefühlen der Angehörigen gespielt wird für Reichweite.
Ja.
Ja.
Und die zahlen ja auch für das.
Mhm. Ja.
Die zahlen für das. Ja. Und, oh.
Immer wieder behaupteten Zeugen, ihm begegnet zu sein. Doch Bertel bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Die Polizei konnte ihn nie mehr finden.
Oh, der ist danach abgehauen.
War nicht mehr da.
Direkt nach den Morden?
Das weiß ich jetzt. Das weiß ich nicht. Also man hat ihn verdächtigt.
Und bevor man ihn befragen konnte, war er weg.
Ich weiß nicht mal, ob der befragt wurde. Ich habe da nämlich nicht mehr genauer recherchiert zu,
ja,
genau dieser Person. Es wurden aber über 100 Personen befragt zu diesem Fall. Also es gab wirklich sehr viele, ja, vielleicht nicht Verdächtige in dem Sinn, aber wo man sich gedacht hat, die könnten da was wissen, die könnten was damit zu tun haben.
Mhm. Aber er war weg.
Er war weg. Ja.
Meistens auch nicht so ein gutes Zeichen.
Nein. Auch Andreas und Karl Schreier aus Sattelberg galten früher als Verdächtige im Fall Hinterkaifeck. Die beiden Brüder galten als besonders gewalttätig. Sie arbeiteten zur Tatzeit in der Nähe und fuhren täglich am Hof vorbei. Sie kannten also die Umgebung. Sie wurden auch tatsächlich verhaftet, kamen aber wegen eines stichhaltigen Alibis wieder frei. 1971, also viele Jahre später, kam ihr Name erneut auf, als eine Frau berichtete, und da sind wir wieder beim vorherigen Beispiel.
40 Jahre später.
Genau. Sie habe als Kind gehört, wie die Mutter der Brüder gestand, meine Söhne waren die Mörder. Andreas bereute nur, dass er sein Taschenmesser verlor. Tatsächlich wurde beim Abriss des Hofes 1923 ein unbekanntes Messer gefunden. Doch auch diese Spur verlief im Sande. Es gibt jetzt noch viele weitere Verdächtige. Ich möchte mir zum Schluss noch einen letzten anschauen. Eine wilde Theorie, wie ich finde. Schauen wir uns das gemeinsam an.
Ein Dämon.
Nicht ganz so wild. Denn eine Theorie, die in den Foren immer heiß diskutiert wird, ist der Täter möglicherweise Andreas Gruber selbst. Der Verdacht gegen Gruber ergibt sich aus einer Reihe verstörender Indizien und Hinweise, auf die ich jetzt nicht alle eingehen werde. Im Mittelpunkt steht ein speziell von Gruber abgeändertes Werkzeug, die Reuthaue. Diese diente ihm nicht nur als landwirtschaftliches Gerät, sondern auch zur Schlachtung von Schweinen. Eine Besonderheit: Gruber hatte eine 8 mm Gewindeschraube so an der Klinge angebracht, dass sie gezielt in das Gehirn des Tieres eindringen konnte, vergleichbar mit einem primitiven Bolzenschussapparat. Der Umgang mit dieser Waffe erfordert Präzision und Übung. Und genau auf diese Art und Weise wurden die Opfer in Hinterkaifeck getötet. Mit sauber geführten, tödlichen Schlägen, ohne Zerstörung des Schädels.
Was heißt, dann hätte sich selbst auch so in der Art und Weise umgebracht?
Mhm.
Ist das möglich?
Er war der Einzige, der andere Verletzungen hatte. Die Verletzungen von ihm passten nicht so richtig.
Das könnten dann Abwehrverletzungen gewesen sein.
Bild. Also wenn man jetzt dieser Theorie glauben möchte, wird vermutet, dass er vielleicht sogar irgendwo runtersprang und mit dem Kopf worauf ist. Also seine Verletzungen waren einfach anders wie die der anderen. Das fiel schon auch aus dem Raster. Und er wurde nur mit einem Hemd und ich glaube mit einer Art Unterhose, früher waren die Unterhosen ja etwas anders, nur so bekleidet gefunden. Ich meine, es war vielleicht mitten in der Nacht, er hat was Komisches gehört, ist schnell rausgerannt, das kann schon sein. Trotzdem etwas komisch, weil der Rest der Familie angezogen war.
Die waren angezogen?
Mhm. Also die hatten normale Kleidung an.
Nur er nicht?
Nur er nicht. Es gibt auch noch eine Theorie, die habe ich auch gelesen, dass, also wenn er jetzt wirklich der Täter sein sollte, würde das vielleicht auch dafür sprechen, dass er sich noch ein letztes Mal an Victoria vergangen hat und deswegen so halb bekleidet nur war. Aber das sind wirklich nur Spekulationen.
Ja, aber dann hätte man ja Spermien zum Beispiel gefunden, oder nicht? Oder?
Das war 1990.
Ja, gut.
Keine DNA.
Ja.
Es wurden nicht mal Fingerabdrücke genommen.
Ob er jetzt der Täter war, ich weiß nicht. Ich finde den Lorenz sehr, sehr, sehr verdächtig. Und wenn du sagst, alle angezogen waren, dann könnte es ja sein, dass...
Ich weiß es nicht. Also sie waren jetzt nicht so angezogen, als hätten sie vor, ins Dorf zu laufen.
Aber sie waren Tag.
Sie waren halt normal angezogen. Also sie hatten so einen Mäntel um und ein Kleid und genau.
Ich bin voll bei der Lorenz-Theorie.
Mhm.
Dann müsste der denn ja vielleicht den Vater in Anführungszeichen als erstes aus dem Weg geschafft haben. Und da war es noch Nacht oder ganz früh am Morgen.
Kann sein, ja.
Und dann erst der Reihe nach die Frauen und Kinder.
Und man weiß auch nicht den genauen Tatzeitpunkt. Man weiß, es ist in der Nacht vom 31. März auf den 1. April passiert. Aber man weiß nicht, war es spät am Abend, war es in den frühen Morgenstunden, war es mitten in der Nacht.
Ja. Ach, schräg.
Mhm. Nicht nur die Mordwaffe selbst, sondern auch deren Versteck lässt darauf schließen, dass sich der Täter im Haus gut ausgekannt haben musste.
Wie der Lorenz, der was einen Schlüssel hatte.
Ja. Gruber war in der Gegend auch bekannt für seine Brutalität, seine Jähzornigkeit und den Missbrauch seiner Familie. Nachbarn berichteten, dass er seine Kinder schlug, sie hungern ließ und sogar im Winter im Keller einsperrte. Eine seiner Töchter starb angeblich an den Folgen dieser Misshandlung.
Sein Drecksack.
Trotz wiederholter Festnahmen ist bis heute kein Täter gefunden und die Akten wurden 1955 geschlossen. 1986 fanden dann noch letzte Vernehmungen statt und Kriminalhauptkommissar Konrad Müller, der in diesem Fall damals ermittelt hatte, ermittelte noch im Ruhestand weiter. Im Alter von 83 Jahren übergab er 2018 seine gesammelten Akten zu dem Fall an das Bayerische Polizeimuseum in Ingolstadt. Alle Versuche, die Tat doch noch aufzuklären, werden dadurch erschwert, dass große Teile der nach dem Mord angelegten Akten heute nicht mehr vorhanden sind. Sie wurden vermutlich im Zweiten Weltkrieg zerstört.
Oh.
Das war mein Fall.
Ich würde mir jetzt gerne irgendwie so die Haut vom Gesicht ziehen, weil ich es hasse, wenn ein Fall nicht aufgeklärt wird. Ah!
Ja. Es ist ziemlich unbefriedigend. Aber ich fand den Fall so spannend und es hätte da noch so viel mehr zu erzählen gegeben.
Ich finde es ja krass dafür, dass der jetzt 100 Jahre alt ist, dass man trotzdem so viel über den Fall weiß.
Ja, ja. Und es wird immer noch darüber gesprochen, weil der so absurd ist und ich will das jetzt so gern wissen. Ich frage mich so, wer war das? Was ist da passiert?
Ich will jetzt niemanden an den Pranger stellen. Ich glaube, es war der Lorenz.
Du bist voll beim Schlittenbau.
Ich bin voll beim Schlittenbau, weil das mit dem Schlüssel, dann, dass er vermutlich der Vater von einem von den Kindern war.
Ja. Ich war dann kurz mal beim Andreas, auch wenn es ziemlich absurd alles ist, aber ich dachte mir dann schon so, aber vielleicht, weil es gibt ja oft absurde Geschichten, warum nicht da auch? Aber ich muss sagen, schlussendlich bin ich auch mehr beim Lorenz. Das klingt für mich am plausibelsten. Ne?
Wenn Andreas, der Vater, also das Oberhaupt, das getan hätte, weil der eben so aggressiv ist und so, und von Haus aus ein gewalttätiger Typ war, ich kann es mir schon vorstellen, dass der seiner Familie was antut. Ich glaube aber, wenn der sich dann das Leben nimmt, hätte er es nicht so umständlich gemacht. Ich glaube, da gibt es ja einfachere Methoden.
Naja, für ihn wäre das ja nicht umständlich gewesen. Er hat ja seine Schweine auch so abgeschlachtet. Also er war
ja
geübt, sozusagen. Und die Verletzungen würden schon passen.
Hat er dann einfach, also wenn man jetzt annimmt, er war es, hätte er dann einfach noch 2-3 Tage weiter am Hof gelebt?
Das ist die Frage. Der Schinken war angeschnitten.
Hat niemanden aufgemacht, hat sich verdeckt gegeben, hat sich noch um die Tiere gekümmert.
Diese Rätsel in diesem Fall, die man sich einfach nicht erklären kann. Der Hund war auf einmal da draußen eingebunden, der Schinken angeschnitten, die Tiere versorgt.
Ja, was hat der Lorenz für eine Motivation gehabt?
Die Tiere weiter zu versorgen.
Ja, die Tiere.
Genau, das ist es ja. Es sind schon ein paar Punkte, wo ich mir denke, vielleicht war es doch der Andreas. Und vielleicht hat ihn dann doch das schlechte Gewissen übermannt. Ich wollte nämlich auch herausfinden, ob es gibt nämlich keine Akten mehr zu dieser Obduktion. Da findet man kaum noch was, außer das, was ich dir gesagt habe und vielleicht noch ein paar kleine weitere Details. Es gibt nur 5 Fotos von diesem Tatort. Also,
vieles für die damalige Zeit.
Aber ja, das sieht man auch nicht viel. Und mich hat das interessiert, ob man vielleicht herausgefunden hat, ob Andreas später getötet wurde oder zu Tode gekommen ist.
Also selbst ohne Forensik und ohne DNA.
Eigentlich müsste man das ja feststellen.
Der Verwesungsstadium.
Genau.
Es war kalt. Da geht die Verwesung langsamer.
Stimmt. Und da habe ich nichts dazu herausgefunden. Weil wenn da irgendwo gestanden wäre, die Vermutung liegt nahe, dass Andreas später gestorben ist. Dann Andreas.
Aber ich glaube, wenn es Andreas war, dann hat er sich selbst nicht das Leben genommen aus schlechtem Gewissen, sondern weil so viele Menschen in der Zwischenzeit am Hof waren, geklopft haben und einfach dieses Ich wäre so
könnte ja einfach abhauen. Wieso sich die ganze Mühe zu machen? Wieso da bleiben? Wieso riskieren, geschnappt zu werden?
Ja.
Warum?
Ist sein Hof? Captain geht mit dem Schiff unter?
Ja, sie waren eben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, auch ziemlich vermögend. Ja. Es wurde dann auch noch besprochen, zwecks Erbe und solche Geschichten. Aber da hat man auch nicht mehr herausgefunden. Also man hatte dann eigentlich auch keinen wirklichen Verdacht gegen den Bruder von Andreas oder diese Stieftochter oder andere. So, Sina, das war's jetzt mit meinem Fall.
Furchtbar. Furchtbar. Ungelöste Fälle machen.
Ich würde ja sagen, es tut mir leid, aber es tut mir eigentlich gar nicht leid.
Falls ihr mehr von uns hören oder auch sehen wollt, folgt uns auf Instagram und auf TikTok und auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Falls ihr uns lieber seht, dann bitte gerne auf YouTube folgen. Und dann sagen wir Tschüss.
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 Tschüss. Killer.